Ja, das ist ja ein richtig erfreulicher Anlass für diesen Gottesdienst, und diese Freude, die dringt uns ja durch den Lobpreis so richtig entgegen, auch bei solchen Liedern wie Gott ist gut oder Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt. Da können wir ja gar nicht anders als richtig erfreut reagieren über dieses Vorrecht, solch einen genialen Gott zu haben. Und wir wünschen uns auch sehr, dass diese Freude über Gott in jedem einzelnen Gottesdienst immer wieder durchdringt und jeder Einzelne dann rausgehen kann und sagen kann, jawohl, wow. Solch einen genialen Gott, was für ein Glück, diesen Gott kennenzulernen, ihm zu begegnen, ihn mitzunehmen in den ganz normalen Alltag. Ein besonderer Grund zur Freude ist heute natürlich auch die Taufe von 5 Leuten aus unserer Gemeinde hier. Ein riesiges Vorrecht, und ich freue mich sehr über euch 5, die ihr hier da sitzt, einfach weil es ein Höhepunkt ist, gemeinsam als Gemeinde staunen zu können, was dieser geniale und einzigartige Gott in eurem Leben gemacht hat. Und ich freue mich schon riesig auf die Berichte, wo ihr so ganz persönlich erzählen werdet, was so die einzelnen Stationen waren und was so die einzelnen Wege waren mit jedem Einzelnen von euch mit Gott. Also ein richtig, richtig geniales Highlight heute in diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie mit dabei sind und an diesem großen Höhepunkt unseres Gottesdienstjahres Anteil haben könnt. Thema Freude soll sich auch durchziehen durch sämtliche Programmpunkte, auch durch die Predigt. Wir betrachten ja so in diesem Jahr über mehrere Stationen das Leben und das Wirken von Nehemia aus dem Alten Testament. Und am letzten Sonntag haben wir bereits festgestellt, wie es Nehemia gelungen war, bei allen feindlichen Versuchen trotzdem eisern an seinem Ziel festzuhalten: Ich möchte Jerusalem schützen in Form einer Stadtmauer. Und da haben die Feinde immer wieder versucht, dieses Bauprojekt zu verhindern, einzustellen, mit Attacken, mit Mordanschlägen, mit ganz fiesen Angriffen, mit offenen Briefen, alles Mögliche. Aber Nehemia blieb hier eisern dabei, hat Kurs gehalten, und dann ist es ihm gelungen, in nur 52 Tagen mit gemeinsamer Anstrengung die Stadtmauer tatsächlich fertig zu kriegen, die Tore der Stadt einzuhängen und zu schützen. Und dieses Ereignis, Jerusalem ist sicher, hat sich wie ein Lauffeuer in ganz Israel herumgesprochen. Überall haben sie sich dann diese Nachricht weitergegeben. Jerusalem ist sicher, wir können wieder in Ruhe unsere Feste feiern, Gott anbeten in dem Tempel. Und dann haben sie einen Termin ausgemacht an diesem Wochenende, in dieser Woche. Da treffen wir uns alle in Jerusalem, um diesen einzigartigen Gott anzubeten. Wir machen da gemeinsam ein richtiges Fest für diesen gewaltigen Gott, der uns gegenüber den Feinden jetzt so beschützt hat, dass wir in Sicherheit uns wieder treffen können. Und da haben sie diesen Termin abgemacht, und dann sind sie geströmt aus allen Himmelsrichtungen, um an dieser Woche dann in Jerusalem mitfeiern zu können. Und dabei hat sich das Folgende zugetragen, was ich Ihnen vorlesen möchte, wo dann Freude zu einem ganz, ganz großen Thema wird. Nur mal, dass wir die Kulisse haben. Sie können es hier vorne mitlesen oder auch dann in englischer Sprache auf den Infoblättern, die auf jeden zweiten Stuhl gelegt worden waren, wenn Sie mit dem Englischen besser vertraut sind. Nehemia Kapitel 8, die Verse 1 bis 12 in ihren wesentlichen Sätzen. So wohnten alle Israeliten in ihren Städten. Als der 7. Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus hervor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Darauf belehrten die Leviten das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Und kauft Kuchen bei den Kindergottesdienstmitarbeitern für das Patenkind Samuel, denn es ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Still, seid doch nicht so traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Soweit dieser Text, wie ihn Nehemia aufgeschrieben hat. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, ich wäre damals sehr gern dabei gewesen. Also das hätte ich gern mitgekriegt, wie die alle zusammengeströmt sind, Jerusalem die Straßen gefüllt haben und sich dann wie ein Mann an diesem Wassertor in Jerusalem getroffen haben, um gemeinsam Gott anzubeten und zu hören, was er zu sagen hat. Also ich fand es fantastisch. Und Esra steht so auf seinem Podest mehrere Stunden lang, liest er einfach nur aus diesem Gesetz Gottes vor, was in der Schriftrolle aufgeschrieben worden war. Also müsste ich mir atemberaubend vor, das so mitzukriegen. Mir ist bei diesem Text dreierlei wichtig geworden, was ich uns allen jetzt in diesem Gottesdienst mal so weitergeben möchte und ein bisschen näher betrachten möchte. Mir ist zunächst einmal aufgefallen, diese riesige Sehnsucht beim Volk, nach Jerusalem zu kommen und dort das Gesetz Gottes zu hören. Das war kein Vorschlag dieser religiösen Führung damals im Land. Die sagten: Wir müssen den geistlichen Grundwasserspiegel ein bisschen heben, wir müssen was tun, dass Gottes Wort wieder betont wird und wir Einzelne informiert sind. Es ist uns ein großes Anliegen, wir beschließen, ein Jahr der Bibel zu machen oder sowas. Nichts dergleichen. Aus dem Volk selber, aus ihrer Mitte kam der Vorschlag: Wir alle haben Sehnsucht nach Gottes Wort und möchten es hören. Wir brauchen das für unser Leben, dass Gott sich uns wieder mitteilt. Ich wüsste nicht so recht, wie das bei uns in der Gemeinde wäre, wenn jetzt einer von uns für die Woche der Begegnung, so Monatswechsel Juni, Juli, draußen hinhängen würde, eine Pinnwand: Wir machen einen Abend Bibel lesen, drittes Buch Mose. Wie viele da bei dem Fuß unterschreiben würden, ich wüsste es tatsächlich nicht. Spannende Lektüre, drittes Buch Mose. Vielleicht täusche ich mich auch und das wäre der Renner und alle anderen Dinge wären dann wie leergefegt und keiner mehr gut Fußball. Das könnte nämlich auch passieren, ja. Drittes Buch Mose gegen Deutschland, gegen Ghana, durchaus konkurrenzfähig. Oder? Nun, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das dann wäre. Aber es macht sicher einen riesigen Unterschied, wenn diese Sehnsucht nach Gottes Wort im Volk hochgehalten wird und geäußert wird. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich in einen Gottesdienst hineinkomme mit der Erwartung und der Sehnsucht: Gott, sprich du zu mir, ich möchte dich hören, ich möchte dir begegnen, oder ob ich reinkomme mit der Erwartung, durch ein kurzweiliges Programm unterhalten zu werden. Und am Ende im Ausgang sagen kann: Naja, heute war es ein bisschen trocken. Oder wie auch immer. Es macht einen Unterschied, mit welcher Erwartung ich mich an Gott wende. Für die Bevölkerung damals bei Esra und Nehemia war das ein Herzenswunsch, bei ihrem Treffen in Jerusalem einfach nur auf Gott zu hören. Sich ganz seinem Wort widmen, alles andere mal ausblenden können. Und so war das ein sehr ergreifender und bewegender Vormittag. Ehrfurchtsvoll haben sich alle auf einmal wie auf Kommando erhoben, als Esra die Schriftrolle aufgerollt hat und zu lesen begann. Und als er ein Lob auf Gott anstimmte, wurde es von allen Anwesenden erwidert mit diesem lauten und kräftigen Amen. Alle haben ihre Hände zum Himmel erhoben, als es zum Lobpreis ging. Alle haben sich danach dann ehrfurchtsvoll auf die Knie geworfen, das Gesicht auf den Boden geneigt und sich vor Gott gedemütigt. Die Körper haben das zum Ausdruck gebracht, was in ihren Herzen vorging. Und dann hörten sie alle miteinander, jung und alt, von den kleinen Kindern, die es bereits verstehen konnten, bis zu den Greisen, haben alle zugehört, was Gott in seinem Gesetz festgeschrieben hat. Stundenlang standen sie da, nur um zuzuhören. Sie waren alle bei der Sache und haben diese Worte Gottes aufgesaugt wie ein trockener Schwamm. Und alles andere war auf einmal unwichtig geworden, war völlig im Hintergrund. Es ging nur noch um diese Beziehung zwischen ihnen und Gott. Das ist mir aufgefallen zum ersten Mal. Diese Erwartungshaltung. Das zweite, was mir aufgefallen war, ist diese Reaktion der Leute. Die hätte ich nun tatsächlich bei diesem Fest so nicht erwartet. Da ist bei dieser Lesung keiner eingeschlafen. Keiner ist auch nur irgendwie abgeschweift und innerlich schon bereits zum nächsten Programmpunkt, zu einem großen Festschmaus, irgendwie gedanklich abgeglitten, sondern alle komplett waren hier bei der Sache und völlig ergriffen von dem, was sie gehört haben. Drittes Buch Mose und ergriffen sein. Aber es war so. Da ging es ihnen allen total nahe, was Esra hier vorgelesen hat. Sie wurden beim Lesen dieser alten Schriften ganz persönlich von Gott angesprochen und tief berührt. Sie konnten nicht mehr anders. Und Tränen flossen. Nicht nur bei Einzelnen, die emotional schon ein bisschen angekratzt waren, sondern es war ein gemeinsames Heulen. Sie weinten alle miteinander, weil sie so gepackt waren durch diese Worte Gottes, gepackt und getroffen. Sie hatten sich in diesen Worten, die gelesen worden waren, persönlich wiedergefunden. Und das hat sie erschüttert. Darüber sind sie erschrocken. Sie waren entsetzt über diese Klarheit, in der Gott in seinem Gesetz darlegte, wie er sich das Leben der Leute vorstellt. Sie hatten das im Lauf ihres Lebens völlig aus dem Blick verloren. Jeder lebte nur noch nach seinem Gutdünken, nach seinem Stil, nach dem, was er halt gerade für Recht und Ordnung hielt. Jeder so ein bisschen nach den Vorstellungen, aber nur ein bisschen. Sie haben sich quasi so ihr eigenes System zurechtgebaut in dieser Zeit und völlig aus dem Blick verloren, wie Gott über ihr Leben denkt und wie er es haben möchte. Sie lebten einfach so, wie sie es für richtig hielten. Jeder auf seine Art halt. Und jetzt auf einmal, in diesen Stunden des Gottesdienstes, wurden sie konfrontiert mit dem, wie Gott wirklich denkt. Und das hat ihnen den Boden weggezogen. Wir werden gleich die Berichte hören von 5 verschiedenen Menschen hier aus unserer Gemeinde, wie sie in ihrem Leben Gott begegnet sind. Es sind 5 ganz verschiedene Geschichten, so wie Gott einfach völlig individuell in jedem Leben Geschichte schreibt. Aber alle, komplett, alle 5 haben das gemeinsam, dass sie diesem Gott ebenfalls so persönlich begegnet sind. Sie haben realisiert, dass es nicht einfach nur genügt, ein bisschen christlich zu leben oder so sich grob an christlichen Werten zu orientieren, dass man so halt äußerlich nicht so gerade auffällt in christlichem Kontext. Sie haben alle gemerkt, unisono, alle haben festgestellt, zwischen uns und Gott liegt ein dicker Graben. Wir sind getrennt von Gott, wir sind Sünder. Ohne Gott sind wir verloren. Und das erschüttert. Alle haben gemerkt, wir haben vor Gott nichts aufzuweisen, was uns in irgendeiner Weise den Himmel öffnen könnte. Womit sollten wir in unserem Leben Gott dazu bewegen, uns zu sich in seine Herrlichkeit, in seinen göttlichen Glanz eintreten zu lassen?
Womit könnten wir mit unserem Leben diesen Glanz Gottes noch vergrößern? Wir stehen mit leeren Händen da. Wir passen nicht zu Gott. Es ist nicht so, dass diese fünf da richtig die schlimmen Sünder gewesen wären und dann boah, so richtig mal kräftig reingelangt haben und sie bedient haben an allem Schlechten, was das Leben so beinhalten konnte. Nee, überhaupt nicht. Sondern sie wurden sich dessen bewusst, dass allein die Tatsache, dass eine einzige Sünde schon von Gott trennt, in Ewigkeit ihre Realität ausmacht. Das haben sie gemerkt. Sie sind allein durch einen einzigen Fehler von Gott getrennt. Und das macht dir die Hilflosigkeit aus, die damals bei Nehemia und Esra festzustellen war. Wir sind auf der falschen Seite, Leute. Und wie kommen wir rüber? Wir schaffen es nicht. In seinem Wort hat Gott ganz eindeutig die Grenzen markiert und wir haben uns darüber hinweggesetzt, sind weg vom Fenster. Und wir schaffen es nicht mehr, auf die andere Seite zu gelangen. Wo ist ein Ausweg aus dieser Verlorenheit, aus dieser Trennung von Gott? Diese Fragen, auf die sie keine Antwort wussten, ließen ihnen damals die Tränen in die Augen schießen. Die Antwort auf diese Fragen finden wir erst ungefähr 470 Jahre später, in der Person von Jesus Christus. Erst so spät löst sich langsam diese Spannung auf, die damals bei Esra so handgreiflich war. Jesus hat ein Leben geführt, das diesem damals verlesenen Gesetz Gottes zu 100% entsprochen hat. Er blieb ausnahmslos in dieser Spur, die Gott für die Menschen vorgesehen hat. Er hat sich den Himmel verdient. Und trotzdem entschließt er sich dazu, wie ein Sünder zu sterben und wie ein Verbrecher ließ er sich damals hinrichten. Und nun kommt etwas schier Unglaubliches, dass unserem Leben, dem Leben der fünf Täuflinge, aber jedem Einzelnen von uns auf einmal diesen Ausweg nahelegt, den die damals schon gesucht haben. Dieser Jesus Christus lädt uns ein, sich mit ihm zu verbünden. Zu sagen, Jesus, meine Schuld soll auf dich gelegt sein. Und deine Gerechtigkeit, für die du gelebt hast, die soll mir gelten. Jesus, können wir nicht tauschen? Und Jesus sagt, ja, mit dir tausche ich gern. Das ist es mir wert. Meine ganze Mission ist es wert, in diesen einen Punkt zu gipfeln. Ich tausche mit dir. Meine Gerechtigkeit soll dir gehören. Der Himmel soll dir gehören. Und meine Schuld, die nehme ich ins Kreuz mit. Die Schuld von jedem Einzelnen hat er getragen und tauscht. Ein riesiges Angebot, Jesus in einem Gebet zu sagen, ja Jesus, ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Ich will mit dir so verbunden sein und diesen Tausch vollziehen. Ich will das haben. Ich will, dass dein Tod für meine Schuld bezahlt. Und ich will mit dir leben. Ewig. Ich will den Heiligen Geist und damit neues Leben haben. Ich will neu anfangen mit dir. Und das ist genau das, was diese fünf heute durch ihre Taufe öffentlich bestätigen wollen. Sie werden im Taufbecken nachher untergetaucht. Vier sind dabei richtig unter Wasser. Da bleibt nichts mehr trocken bei denen. Und bei Inge, wegen ihrer Erkrankung, geschieht das symbolisch, indem ihr Wasser über den Kopf gegossen wird. Aber diese Handlung drückt bei allen das Gleiche aus. Jesus, mein altes Leben, das ich ohne dich geführt habe, soll hier in diesem Taufbecken ertränkt werden. Ich glaube, dass du durch deinen Tod für meine Schuld bezahlt hast. Deswegen soll mein altes Leben tot sein. Und ich nehme beim Untertauchen symbolisch diesen Tod für mich persönlich in Anspruch. So hat es Paulus formuliert im Römerbrief. Er sagt, wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft werden, wurden, Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Das wird ausgedrückt in diesem Untertauchen. Und wenn diese fünf dann nachher wieder auftauchen, also wenn im Sinne von falls, die wieder auftauchen, soll es, wir sehen noch, ja, soll es jedem deutlich werden, Jesus hat mir neues Leben geschenkt. Ein neuer Anfang, gemeinsam mit ihm, so wie es Paulus ebenfalls zum Ausdruck brachte im Brief an die Galater, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das wird in der Taufe dargestellt. Die Taufe macht also keinen besseren Christen oder besseren Mitarbeitern aus den fünf jetzt. Die sind alle schon klasse, absolut genial. Aber die Taufe drückt aus, dass das Leben von jedem Einzelnen der fünf auf einmal ein neues Vorzeichen hat. Sie gehören zu Jesus und wollen ewig mit ihm verbunden sein und mit ihm in Gemeinschaft leben. Dieser Glaube ist es, der hier in der Taufe öffentlich bezeugt wird. Dieser Glaube ist die Rettung. So wie es Jesus sagte, sehr pointiert. Und das müssen wir so in aller Deutlichkeit einfach mal auch in den Raum hier reinstellen. Jesus sagte, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Und er fährt fort. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Damit ist doch alles gesagt, oder? Der Glaube an diesen Gott, der rettet, ist die Grundlage der Taufe, die wir gleich nachher erleben werden. Deswegen war das Jesus auch so wichtig, dass hier Glaube und Taufe so zusammenkommen und dass alle Christen, alle, die mit ihm unterwegs sind, auch getauft werden. Jesus selber sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Deswegen geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Von dem Schweizer Einsiedler Niklaus von Flüe, der lebte so im 15. Jahrhundert und war für viele bedeutenden Persönlichkeiten in der Schweiz ein Seelsorger und geistlicher Berater. Von diesem Niklaus von Flüe wird folgendes kurzes Gebet wiedergegeben, was der wohl jeden Tag gebetet haben soll, was genau das, was bei der Taufe geschieht, wunderbar zum Ausdruck bringt. Wenn ich Jesus zur Mitte meines Lebens mache und mein Leben in seine Hände lege, Niklaus von Flüe drückt es folgendermaßen aus, Sie können es hier vorne mitlesen. Er sagte oder betete, mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Dir gehöre ich jetzt. Nehemia und Esra, die noch lange vor Jesus lebten, vertrauten damals, dass Gott einen guten Weg finden wird, den sie noch nicht kannten. Aber sie glaubten, dass Gott die Menschen irgendwie retten kann. Gerade die damals, die innerlich so getroffen waren. Sie hatten diese feste Hoffnung, dass Gott einen Weg aus ihrem Dilemma finden wird. Und deshalb konnten sie damals schon im Vertrauen auf diesen guten Gott die Leute ermutigen und trösten und sagten, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Oder wie es Martin Luther übersetzt hat in seiner kernigen Art und Weise, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia und Esra rücken also hier beide mit dieser Ermutigung Gott selber ins Zentrum. Er ist es, der unseren Glauben ausmacht. Er ist es, der den Täuflingen ein neues Leben geschenkt hat. Er ist es, der auch dein persönliches Leben in den Griff kriegen möchte. Es lohnt sich unbedingt, sich mit diesem einzigartigen Herrn zu beschäftigen, ihn kennenzulernen. Es ist eine unvergleichliche Erfahrung, Jesus die Mitte seines Lebens werden zu lassen. Das löst eine riesige Freude aus, an der wir uns als Gemeinde bei dieser Taufe heute so richtig beteiligen können, durch diese Berichte, die gleich erzählt werden. Diese Freude über Jesus macht unsere Stärke aus. Es ist nicht der Mut oder die Energie, die in uns selber drinstecken würde, sondern dieses Betrachten von Jesus und diese Freude über ihn, diesen einzigartigen Herrn, gibt Energie, gibt Mut und Stärke. Das ist bis in unsere heutige Zeit hinein der Fall. Freude über Jesus, denn es ist dieser Gott, der uns in Jesus begegnet, der so einzigartig ist. Wir werden, wie gesagt, gleich in den persönlichen Berichten mehr darüber hören. Und genauso wie damals Esra und Nehemia das Volk zum Feiern aufgefordert haben, kann dieser Tag, heute, der 20. Juli, für uns alle solch ein Festtag werden. Für die Täuflinge im Besonderen, dieses Datum haben sie fortan rot in ihren Kalendern markiert. Aber für uns alle steht diese Einladung, ein Freudenfest zu feiern, weil wir diesem Gott begegnen konnten und diese Verbundenheit mit ihm suchen konnten. Das kann heute mit einem festen Entschluss beginnen, dass jeder Einzelne sagt, Jesus, nimm mich ganz zu eigen dir. Oder in einem Gebet sagt, Jesus, mein Leben soll deinen Namen tragen. Ich gehöre dir. Ganz schlicht. Aber das löst so viele Veränderungen aus. Leg dein Leben in die Hand von Jesus und sag ihm in einem ganz einfachen Gebet, dass du ihm vertrauen möchtest. Und vielleicht bist du einer von denen im nächsten Jahr, die hier getauft werden und die dann sagen werden im persönlichen Bericht, 20. Juli 2010, da hat Gott mir den Boden weggezogen. Ich war erschüttert über diese Klarheit seines Wortes, festzustellen, ich bin auf der falschen Seite. Und an diesem Tag habe ich diesen Entschluss gefasst, Jesus, mein Leben ganz zu eigen dir. Ich möchte Ihnen einige Momente des Nachdenkens geben, der persönlichen Stille, wo jeder für sich ein Gebet formulieren kann, ganz wie er es möchte. Und ich werde mit einem Gebet dann diese Stille beenden. Jesus, was für ein Glück für uns, dass du uns in unserer ausweglosen Situation eine Lösung anbietest. Dass wir auf die richtige Seite gelangen können, indem wir dir unser Leben zur Verfügung stellen, indem wir dich einladen, dass du unser Leben in deine Hand nimmst, das Alte vernichtest, was wir ohne dich gelebt haben. Und uns neues Leben schenken möchtest in dieser Verbundenheit und Gemeinschaft mit dir. Was für ein Glück, dass auch für unser Leben seine neue Zeitrechnung beginnen kann. In der Gemeinschaft mit dir. Unter der Führung deines Heiligen Geistes. Ich danke dir für das, was du in dem Leben von diesen 5 Täuflingen getan hast. Die uns das gleich persönlich erzählen werden. Wir möchten dir die Ehre geben über all dem Großartigen, was du bewirkt hast. Wir möchten über dich ins Staunen geraten und angesteckt werden von dieser riesigen Freude über dich. Und dabei merken, wie uns daraus Freude erwächst. Im Betrachten deiner Herrlichkeit, im Staunen deiner Majestät, dass die Freude an dir auch unsere Stärke wird. Jesus, zu deiner Ehre. Amen.